Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Hallo Jens.
Ja, hallo Axel, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ich freue mich, wieder heute einen Gast begrüßen zu dürfen.
Ja, heute haben wir wieder einen Gast und zwar einen ganz interessanten Gast haben wir heute bei uns und zwar Frau Dr. Jessica Klebe. Hallo Jessica, grüß dich.
Hallo ihr beiden, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf in eurem Podcast.
Ja, wir freuen uns total, dass du heute hier bist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor wir jetzt starten, darf ich euch die Jessica kurz vorstellen, damit ihr wisst, wen wir heute hier zu Gast haben und auf wen wir uns so freuen. Dr. Jessica Klebe ist Fachärztin für innere Medizin und eine ganzheitlich denkende Ärztin, da kommen wir nachher noch zu, und eine Mutter von zwei wundervollen Kindern, wie sie mir geschrieben hat, wohnt mit ihrer Familie als Nordlicht in der Nähe von der dänischen Grenze und hat 2010 ihr Medizinstudium beendet und hat dann von 2011 bis 2021 in Dänemark, in Sonderburg und in Flensburg ganz, ganz klassisch in Krankenhäusern der inneren Medizin gearbeitet. Und irgendwann mal hat es bei ihr so einen Switch gegeben, das können wir dann auch noch gleich im Podcast etwas besprechen. Und zwar ist sie dann von dieser klassischen Tablettenmedizin weggekommen und das hat sie nicht mehr so ganz erfüllt und hat im Eigenstudium viele Fortbildungen gemacht, hat sich ein breites Wissen angeeignet über verschiedene medizinische Themen, dass man halt den Menschen so als Ganzes betrachtet. Hat viele Ausbildungen und Fortbildungen in funktioneller Medizin, orthomolekularer Medizin, Ernährungsmedizin und auch klinischer Hypnosetherapie. Und auch mehrere Coaching-Ausbildungen. Und im Anschluss an ihre Tätigkeit in den Krankenhäusern hat sie diesen ganzheitlichen Ansatz, um diesen ganzheitlichen Ansatz zu leben, hat sie eine Tätigkeit in der Klinik beendet und arbeitet jetzt als hausärztlich arbeitende Internistin in einem größeren Team von befreundeten Ärzten. Und das tut sie mit ganz viel Herzblut und hat dort eine ganzheitliche Sprechstunde aufgebaut. Jessica, herzlich willkommen nochmal bei uns im Podcast. Vielen Dank, dass du hier bist. Und wir starten jetzt direkt mal mit unserem Interview hier. Du hast ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Neustart fürs Nervensystem. Regulieren, nähren, stärken. Dein Weg zu emotionaler Balance und körperlichem Wohlbefinden, das Fünf-Säulen-Programm. Da werden wir gleich drüber sprechen. Ich habe bei dir im Instagram-Feed einen Post gesehen und zwar sprichst du davon, dass es ganz, ganz viele so Übungen gibt, um sein Nervensystem zu entspannen und dass diese Übungen auch alle gut sind und alle ihre Berechtigung haben. Aber das heißt nicht gleichzeitig, dass diese Übungen auch unser Nervensystem regulieren, das manchmal so überschießt.
Ja.
Was ist denn so der Unterschied, in dem ich das Nervensystem entspanne oder das Nervensystem zu regulieren? Oder was ist eigentlich Ziel, wenn mein Nervensystem so ein bisschen durcheinander gelaufen ist?
Also ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Voll toll, dass du genau dieses Video rausgesucht hast und damit startest, weil es etwas ist, was mir total wichtig ist, dass wir da den Unterschied verstehen. Weil in den sozialen Medien, da werden immer ganz viele Übungen gezeigt, mit denen dann auch oft suggeriert wird, dass wir uns regulieren. Und das stimmt so aber gar nicht, sondern wir beruhigen unser Nervensystem nur mit denen. Und das hat auch total seine Berechtigung. Deswegen, ich will gar nicht sagen, dass das falsch ist, sondern es geht nur darum zu verstehen, was der Unterschied ist. Und der Unterschied ist der, dass wenn ich irgendeine Übung mache, mich zum Beispiel abklopfe am Körper oder kurzfristig eine Atemübung mache, um in dem Moment mein Nervensystem runterzukochen, dann ist das für mich in dem Moment mein Nervensystem beruhigen. Das bedeutet aber noch nicht das Gleiche, dass ich jetzt mein Nervensystem reguliert habe. Weil ein reguliertes Nervensystem ist ein Nervensystem, das an sich durchaus auch mal Stress empfinden darf. Also ein reguliertes Nervensystem ist nicht, ich empfinde nie wieder Stress und empfinde alles nur noch als easy in meinem Leben, sondern Stress gehört weiterhin ganz normal zum Leben dazu. Aber mein Nervensystem reagiert nur noch auf äußere Dinge, wenn es auch angebracht ist. Also es fährt nicht übermäßig schnell hoch bei jeder Kleinigkeit. Und wenn es dann in diesem Stressmodus ist, also sich auch Stresshormone entledigt haben im Körper, Cortisol, Adrenalin angestiegen ist und dann diese Reaktion im Körper vonstatten geht, dann kann es aber auch von sich aus, weil das Nervensystem Kapazität hat und weil der Mensch gesund mit Gefühlen umgehen kann, dann, wenn der Stressor vorüber ist, auch wieder von alleine runterfahren. Und es ist nicht notwendig, sich dauernd abzuklopfen, ständig Atemübungen zu machen oder sonstige Dinge, essen oder was auch immer, ne? Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie Menschen sich beruhigen, um das Ganze wieder runterzukochen. Also das wäre für mich so der große Unterschied zwischen beruhigen und regulieren. Und manchmal sind wir einfach tatsächlich dann so over the point. Das passiert ja jedem Menschen auch mal. Und dann finde ich es tatsächlich auch wichtig. Dann dürfen wir auch einfach so eine Übung nutzen, um unser Nervensystem in dem Moment runterzukochen. Wir sollten nur nicht denken, jetzt haben wir uns komplett reguliert.
Lass uns direkt dabei bleiben. Woher kommt das denn? Du hast ja jetzt gerade gesagt, dass man wieder so runterkommt. Woran liegt das denn deiner Meinung nach, dass wir heute gesellschaftlich oder viele Menschen halt gar nicht mehr runterkommen, sondern dass sie, wie du gerade gesagt hast, over the point, also ständig, chronisch über diesem Punkt drüber sind?
Aus meiner Sicht liegt das ganz, ganz viel an unserem nicht artgerechten Leben. Dass wir uns ein Leben erschaffen haben, wo einfach so viele Reize von außen und auch teils von innen kommen, dass wir es einfach nicht mehr schaffen, runterzukommen. Denn früher, ja, da hatten wir irgendwie so ein Telefon zu Hause, wenn wir unterwegs waren, waren wir nicht zu erreichen. Es gab auch keine E-Mail-Fächer, WhatsApp-Gruppen und noch sonstige Dinge. Soziale Medien, wo man eigentlich ständig irgendwie on ist. Und all das müssen wir heute ja gleichzeitig letztlich bewältigen. Und wir sitzen ganz viel, wir sind ganz viel drinnen, einfach bei künstlichem Licht. Wir essen Dinge, wo ganz viele unterschiedliche künstliche Dinge drinne sind. Das ist auch nicht mehr natürlich und haben so uns auch ein Leben erschaffen, wo wir nicht mehr zu den Zeiten auch schlafen gehen und auch quasi die Lichtverhältnisse beispielsweise natürlicherweise so haben, dass sie morgens kommt Licht in unser Leben und abends flacht es auch wieder ab, sondern bis abends berieseln wir uns mit irgendwelchen künstlichen Lichtern über Handy und Fernsehen. Und all diese Dinge tragen letztlich immer ein Stückchen dazu bei, dass, so sage ich es immer gerne meinen Patienten, unser Gesundheitsfass am Ende überläuft, weil es ist ja oft nicht die eine Sache, die das Problem dann bedingt oder macht, dass ich krank bin, sondern aus meiner Sicht, und deswegen arbeite ich auch oft damit, dass ich meinen Patienten mit ihnen gemeinsam dann so eine Timeline erarbeite, wo wir so gucken, was ist denn da alles so nach und nach gekommen, dass eben diese Dinge so zusammenkommen und dann am Ende läuft das Fass irgendwie über. Und eine wichtige Sache davon ist natürlich auch, dass wir eine Kindheit haben, in der wir einfach ganz früh geprägt werden und wie wir da Bindung erfahren haben, ob wir sichere Menschen um uns herum hatten, die uns das Gefühl gegeben haben, du bist richtig so, egal was du machst, egal was du tust, egal wie groß du bist, wie klein du bist, wie dick, wie dünn und wie gut deine Noten sind, du bist einfach richtig, weil du du bist. Und ganz viele Menschen haben das nicht erlebt, sondern wirklich auch erlebt, dass Bedingungen daran geknüpft sind, wie sie zu sein haben. Und das ist sozusagen dann auch so ein bisschen die Basis, das Fundament dafür, wie man letztlich später mit Stress umgehen kann. Ob man Menschen erfahren hat, die selber mit Stress umgehen konnten und Gefühle regulieren konnten und mir das dann beibringen konnten. Denn wir brauchen als Kinder ja Koregulation. Also wir können das nicht alleine lösen, sondern brauchen jemanden, der uns in den Arm nimmt, der uns zeigt, wie das geht, dass man Gefühle annehmen darf, dass sie da sein dürfen und dass wir okay sind, auch wenn wir mal wütend sind. Ja, und das kommt zusammen.
Das ist ganz schön viel, das da so zusammenkommt. So der zweite Spiegelstich, wir haben gerade so ein bisschen über die Regulation gesprochen. Der zweite
Ja.
Spiegelstich in deinem Buch oder in dem Titel heißt Nähren. Jetzt hast du ja ganz viel auch schon darüber gesprochen, wie Kinder aufwachsen und was uns auch fehlt in unserer überregulierten Welt. Wie schaffe ich es denn, dass ich mein Nervensystem oder mich persönlich, mich als Mensch, wie schaffe ich es denn, mich zu nähren? Was sind denn da so deine Tipps?
Also, das besteht ja bei mir letztlich aus mehreren Säulen aus meiner Sicht. Und das allererste, was ich total wichtig finde, ist, dass wir Bewusstheit für uns selbst bekommen müssen. Denn ganz viele Menschen laufen ja auch erstmal total unbewusst mit ihren ganzen Mustern durch ihr Leben und wissen irgendwie gar nicht. Die denken einfach, ich bin so, wie ich bin. Und erst wenn wir die Erkenntnis haben, Mensch, das ist ja gar nicht so. Ich bin ja auch so geworden, wie ich bin, durch die Konditionierung, durch die Erfahrung und durch die Erde in dem Sinne, in der ich groß geworden bin. Und wenn man diese Erkenntnisse hat, dann kann man eben auf mehreren Säulen auch arbeiten. Und das, was ich zuallererst gemacht habe in meinem Leben, ist, dass ich angefangen habe, gesünder zu denken. Und dann eben gleichzeitig diese Muster, die ich habe, also wie es in meiner Familie war, dass man beispielsweise immer viel auch über Probleme eher gesprochen hat, anstatt über, dass das, ne, ich habe nicht mitbekommen von Natur aus, dass die Welt schon irgendwie ein guter Ort ist, so würde ich sagen. Und diese Dinge habe ich in mir verändert, im Sinne von, dass gesund denken beispielsweise nicht ist, dass man immer nur positiv denkt, auch die negativen oder schwierigen Gefühle wie Wut, Trauer und so weiter haben ja auch ihre Berechtigung. Es geht einfach eher darum, zu sehen, dass auch immer, wenn etwas schwierig in meinem Leben ist, dass ich trotzdem auch an meinem Tag noch sehen kann, was gut war. Also ich kann einen ganz blöden Tag in der Schule gehabt haben beispielsweise, das sehe ich jetzt immer bei meinen Kindern, dann wird erstmal gesagt, der Tag war doof. Und wenn ich dann nachfrage, dann kann ich aber doch sehen, ah, es war doch irgendwie ganz schön, dass ich da mit meinem Freund noch gespielt habe. Und ich war dankbar dafür, dass wir irgendwie nachmittags noch so schön miteinander gespielt haben oder gekuschelt haben oder was auch immer. All diese Dinge, das, so ich schreibe in meinem Buch, dass auch wenn es auf der Tischdecke Flecken gibt, dass wir trotzdem auch noch die Blumen auf ihr sehen können. So, das wäre so eine wichtige Sache aus meiner Sicht, wie wir uns nähren können und wie wir üben können, unserem Gehirn beizubringen, auch diese positiven Dinge im Leben wahrzunehmen. Und dann schreibe ich ja auch vom gesunden Fühlen. Und da geht es eben auch darum, dass wir lernen dürfen, dass alle unsere Gefühle eben eine Berechtigung haben, dass sie uns quasi so Wegweiser sind, was in unserem Leben los ist und wo es vielleicht irgendwie hakt, wo was gerade nicht in Ordnung ist. Also wenn ich beispielsweise Wut empfinde, dass die nicht einfach nur schlecht ist und wir die unterdrücken müssen, weil oft lernen wir ja auch da wieder als Konditionierung, ah, als Mädchen darf man nicht wütend sein, da bist du hysterisch oder was auch immer. Und dann kanalisieren viele Menschen, das sehe ich ganz oft in meiner Praxis, diese Wut so nach innen und sind sogar oft auch wütend auf sich selbst. Und da geht es ein Stückchen weit darum, zu lernen, die Gefühle, die man hat, auch auszuhalten. Weil wir haben natürlich immer diese kognitive Komponente, dass ich einfach jetzt geschlussfolgert habe, ich empfinde gerade Wut. Aber was kommt denn davor? Das ist ja eigentlich die Körperwahrnehmung, die ich habe. Also ich weiß ja, dass ich Wut habe, weil ich im Körper was spüre. Und das ist zum Beispiel bei Wut könnte es sein, dass ich innerlich wie so ein warmes, brennendes Gefühl im Brustkorb wahrnehme. Und da arbeite ich zum Beispiel ganz viel mit meinen Patienten dann dran. Wenn du sagst, du bist wütend, woran merkst du das denn, dass du wütend bist? Und dann mit dem körperlichen Gefühl zu arbeiten, das nicht weghaben zu wollen, sondern halten zu können, dass das gerade erstmal einfach so da ist. Und damit nährt man auch seinen Körper und man erweitert ein Stückchen weit seine Kapazität, mit diesen Gefühlen zu gehen. Und dann muss man die irgendwann nicht mehr wegdrücken. Denn das ist ja immer, da finde ich dieses Beispiel so schön, dieser Wasserball, den man versucht unter Wasser zu drücken und der wird aber nicht da bleiben, sondern der will immer wieder hochkommen. Und das frisst einfach ganz viel Energie im Alltag, wenn man die ganze Zeit eigentlich versucht, irgendwas so unter den Teppich in sich selbst wieder hineinzudrücken.
Das
Genau.
ist ein ganz schönes Bild. Das habe ich nämlich
Ja.
auch bei dir im Instagram-Kanal gesehen, wo du so einen Ball
Ja.
in das Wasser reindrückst. Das
Ja.
kann man sich sehr gut vorstellen, dass dann halt, wenn man was unterdrückt oder was unterdrücken will oder sehr viel, man muss ja auch sehr viel Kraft aufwenden, wenn man gegen
Ja.
einen Widerstand, also gegen so einen Ball ins Wasser reindrückt und das, bis er dann wieder rauskommt halt, ne?
Ja, genau.
Genau.
Vielleicht, Axel, darf ich mal kurz einhaken,
Ja, selbstverständlich, Jens,
weil
immer.
während Jessica gerade spricht, kommen da so ein paar Kindheitstrauma hoch.
Bei dir?
Ja, zum Beispiel eins, das hat mich sehr, sehr stark geprägt. Und heute würde man das natürlich völlig anders machen. Und wahrscheinlich wäre ich dann auch bei dir in der Praxis gewesen, wenn ich jetzt nochmal so an, sagen wir so, 14, 15 so zurückdenke, wo ich auf dem Gymnasium war. Da hatten wir damals noch so sehr strenge, alte, sehr ungerechte Lehrer,
Oh
ja,
ja.
die alles sehr stark von oben herab benotet haben. Das heißt, du warst gut oder du warst schlecht. Es ging nicht darum, dir zu zeigen, wie du besser wirst, sondern es ging darum, dass alles im Grunde, was du da versemmelt hattest, schlecht war. Es gab überhaupt keinen positiven Aspekt dabei. Und das hat
Ja.
damals bei mir unheimlich viel Wut ausgelöst. Du hast ja gerade diesen Begriff genannt. Und
Ja.
es ist heute noch so bei mir, dass wenn ich Ungerechtigkeiten wahrnehme, dass ich dann wütend werde. Das ist dann meine emotionale Reaktion darauf. Und das habe ich zum Beispiel sehr stark erlebt in der Corona-Zeit.
Ja.
Das Problem dabei war nur, dass diese Wut natürlich nicht eine Woche oder 2 Tage da war, sondern die war dann halt monatelang da. Und dann baut sich natürlich etwas auf, ein Widerstand, ja, der zum
Ja.
einen natürlich die Resilienz auch stärken kann. Aber in diesem Fall war es bei mir genau andersherum. Irgendwann war mein Fass tatsächlich übergelaufen,
Ja.
weil ich es natürlich auch von der wissenschaftlichen Seite her irgendwann auch kapiert habe, was da so passiert. Und dann konnte ich mich selber nicht mehr gut regulieren. Und dann haben wir auch noch die Lockdowns gehabt, man durfte nicht mal raus. Ich bin ja Sportler und man konnte seinen Sport nicht mehr so richtig ausüben. Ich durfte ja nicht mal mehr in die Tennishalle, um meinen Frust, meine Wut sozusagen am Ball auszulassen. Und
Ja.
das war dann schon ein Problem auch mit der Regulation. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt, dass ich mich nicht mehr reguliert bekomme
Ja.
und dass ich mein Mindset wieder dramatisch verändern muss. Nämlich von, ich fresse alles in mich rein, die Wut, die nicht raus kann, hin zu, welche positiven Aspekte hat das eigentlich?
Ja.
Und als ich das geschafft hatte, da bin ich erst wieder rausgekommen, zu sagen, ich gebe mal ein Beispiel.
Ja.
Wir haben ja 20 Jahre lang Seminare in Seminarräumen gegeben. Und plötzlich wurde gesagt, alle Seminare absagen. Ja, du darfst deine Seminare nicht mehr veranstalten. Und damit war natürlich auch eine Einnahmequelle nicht mehr da. Das heißt, von heute auf
Ja,
morgen
klar.
warst du praktisch bei null, aber deine Ausgaben liefen ja weiter.
Ja.
Auch das hat natürlich Wut erzeugt. Aber ich habe es dann irgendwann geschafft, als ich so ganz weit unten war, zu sagen, okay, was wir jetzt dadurch initiiert haben, war zum Beispiel, dass wir von Seminarraum in diese ganze digitale Welt umgestiegen sind.
Ja.
Ja, sie hat also wieder Energie freigesetzt. Wir haben uns dann plötzlich mit digitalen Umsetzungen, mit Zoom-Calls, ist ja heute alles gang und gäbe, aber vor 5 Jahren war das noch nicht so. Und vielleicht ist das auch für den einen oder anderen Zuhörer ein Rezept zu sagen, es macht keinen Sinn, immer weiter in die Tiefe alles in sich reinzufressen,
Ja.
ja, die Wut immer weiter ansteigen zu lassen, sondern vielleicht an der Stelle zu überlegen, und vielleicht auch sich da mit der positiven Psychologie mal zu beschäftigen, zu sagen, okay, wie komme ich da raus? Wie kann ich also positive Dinge auch in dem ganz schlechten Milieu sozusagen finden?
Total. Und was ich bei dir, bei deinen Erzählungen gerade gemerkt habe, ist auch, da ist ja auch, hat ja, es hat ja ganz viel auch damit zu tun, dass du in der Zeit ja auch ein Stückchen weit gegen deine eigenen Werte leben musstest, weil dir
Absolut.
das ja von außen aufgedrückt worden ist. Und das macht natürlich auch in der Zeit, wir waren ja schon alle auch ein Stückchen weit machtlos, weil das war ja auch von oben letztlich aufinstruiert. Und wenn man einiges von dem, wie es umgesetzt worden ist, eigentlich innerlich gar nicht mitgeht, aber das dann irgendwie trotzdem so hinnehmen muss und machen muss, dann diese Machtlosigkeit ist aus meiner Sicht somit das schlimmste Gefühl, was man irgendwie haben kann. Und dann gibt es immer zwei Wege und deswegen sage ich auch immer, gesund denken ist nicht immer nur positiv denken. Erstmal deine Gefühle dazu anzunehmen, so ja, so ist das gerade, es macht mich gerade richtig wütend. Das ist schon so ein Unterschied und dann aber auch sich die richtigen Fragen zu stellen, weil du hättest dich jetzt ja auch einfach in deinen Teufelskreis weiter reinreden können und immer weiter in die negative Schleife gehen können und dann hätte es dir einfach ja irgendwann auch nicht mehr gedient. Und dann hast du aber ja im Grunde einfach angefangen, gesund zu denken und überlegt, okay, die Wut darf da sein, aber was mache ich jetzt daraus? Wie kann ich jetzt mit dieser Situation umgehen, so dass sie mir auch wieder dienen kann und so dass ich irgendwie auch meine Werte wieder leben kann? Und dann bist du in die Online-Welt eingestiegen und konntest weiter deine Inhalte machen und konntest aus dem dann letztlich auch wieder rauskommen.
Genau, das hat mich ein bisschen befreit, aber was erschreckend war, ist, wie weit man erst runterkommen muss,
Ja.
damit einem das bewusst wird, dass man sich jetzt hier wieder freischwimmen muss.
Ja.
Das kannst du ja medizinisch auch in anderen Bereichen, Sucht, Alkoholsucht, Spielsucht, was auch immer. Das
Ja.
kann ich ja dermaßen in diesen Funnel reinziehen, ja, der nach unten,
Total.
dass du
Oder auch
da
einfach.
keine Energie mehr hast, da wieder mal rauszukommen. Also dieses Kind, was in den Brunnen gefallen ist,
Ja, total.
ja.
Oder auch einfach beim Thema Gesundheit generell, da erlebe ich auch super oft, dass erstmal wirklich der Herzschlag kommen muss. Also es muss immer erst der Herzinfarkt kommen oder der Schlaganfall, bevor wir dann wirklich was verändern. Und ich habe vielleicht schon Monate, ich habe das wirklich manchmal gehabt, gerade einen Schlaganfallpatienten gehabt. Da weiß ich noch, dass wir vor ein paar Monaten das Gespräch hatten, wo ich gesagt habe, so, es wäre schon gut, wenn Sie da vielleicht was ändern könnten an Ihrem Stresslevel und so weiter. Und da war gar nicht zu reden. Ich erinnere mich das noch so genau, weil es so ein Gespräch war, wo ich das Gefühl hatte, hier dringe ich gar nicht durch. Und dann habe ich es auch gelassen. Und das fand ich dann so dramatisch, dass dann genau dieser Patient dann wirklich auch ein paar Monate später dann wirklich so einen dollen Schlaganfall hatte und ich nur dachte so, ja, wir haben drüber gesprochen. Ja, es ist manchmal so.
Hast du manchmal das Gefühl, dass du als Ärztin dann auch mal auf den Tisch hauen musst? Dass du dann mal Klartext sprechen musst? Also wenn du sagst, es ist so dramatisch an der Grenze, dann und nicht mehr
Also,
durchdringst, dass es dann vielleicht
ja.
besser ist zu sagen, vielleicht auch mal eine ganz harte Ansage zu tätigen. Ich weiß, dass das
Ja.
in der psychologischen Beratung nicht unbedingt immer hilfreich ist, aber vielleicht wäre es in diesem Fall hilfreich gewesen. Auch für dich
Also
selber.
ich mache schon klare Ansagen bei meinen Patienten, aber ich versuche ihnen nicht aggressiv Dinge aufzuinstruieren. Sondern vielleicht so eine, ich würde es so eine weiche Klarheit nennen, dass ich schon die Dinge sehr explizit benenne und auch die Menschen auf ihre Themen aufmerksam mache. Aber ich würde quasi nie zu jemandem sagen, und wenn sie das jetzt nicht so machen, wie ich sage, dann werden sie in 5 Jahren sterben, oder? Ne, weil das höre ich auch manchmal, also ich höre das ganz oft, dass Patienten wirklich schlimme Dinge gesagt werden, wo ich finde, so darf man das einfach nicht formulieren, weil ich kann ja beraten und ich kann schon auch mal wirklich Klartext sprechen, aber ich darf Menschen nicht einfach so aufinstruieren, dass wenn sie nicht machen, wie ich sage, dann werden sie in 2 Jahren tot sein oder irgendwas. Also auf, ne, das wäre für mich dann eine Grenze, die überschritten ist, die ich dann nicht mache. Aber ich mache schon auch mal wirklich Ansagen und das glaube
Aber
ich
da hat
auch.
sich doch auch die Medizin sehr stark entwickelt, oder? Also wenn ich
Prinzipiell.
noch so an alte Professoren von vor 30, 40 Jahren denke, da waren Ansagen anders, oder?
Ja, aber ich höre das wirklich. Also gerade letzte Woche habe ich das wieder von mehreren Patienten gehört.
Okay.
Das ist nicht selten tatsächlich, dass da wirklich Sachen gesagt werden, wo ich denke, oh mein Gott, das ist fast schon emotional gewalttätig. Aber das sind natürlich auch oft Einzelpersonen. Ich würde nicht sagen, dass das große Ganze der Ärzte so ist, sondern dass das immer Einzelpersonen sind, die da dann einfach, ja, vielleicht nicht so das Händchen für Kommunikation haben.
Jetzt waren wir ja ebenso, waren das ja jetzt gerade, was wir diskutiert haben, eher so auf der psychologischen Ebene.
Genau.
Und Veränderungen, du hast am Anfang Bewusstsein besprochen, dass man halt erstmal ein Bewusstsein dafür entwickeln muss, dass es einem auch nicht so gut geht oder seine Gefühle zuzulassen. Jetzt hatten wir ganz am Anfang auch, hattest du auch gesagt, dass wir auch in unserer heutigen Umwelt uns nicht mehr artgerecht ernähren. Das ist
Ja.
ja auch so ein zweiter Baustein. Was ist denn bei Patienten, die jetzt meinetwegen so im chronischen, über dem Punkt, wie du es eben gesagt hast, wenn die über dem Punkt sind, was fehlt denen denn an Nährstoffen? Was fehlt denen vielleicht auch an gesunder Ernährung? Das sind ja Sachen, die zusammenspielen.
Total. Weil auf der einen Seite erlebe ich oft, dass wenn Menschen total gestresst sind, dass sie dann automatisch auch in so ein Muster verfallen, nur noch Tiefkühlpizza zu essen. Nicht alle. Es gibt auch die anderen, die so art perfektionistisch quasi dann irgendwie alles in ihrem Leben versuchen zu kontrollieren, was dann auch schon in eine nicht mehr gesundere Richtung geht. Aber viele haben dann auch eine, ja, nicht wirklich gute, ausgewogene Ernährung. Und dann ist es ja aber auch so, dass wir auf der anderen Seite in unserer Ernährung aufgrund unserer Umwelt, was wir mit ihr gemacht haben, nicht mehr so die Nährstoffe drin haben in der Menge, wie es früher mal war. Und das trifft dann auf einen Darm, der chronisch gestresst ist. Und wir wissen, wir sagen ja auch immer so Rest and Digest, dass wenn wir dauerhaft im Stressmodus sind, dass dann eben die Durchblutung nicht gerade voll im Darm da ist und die Verdauungsenzyme da gut sezerniert werden, sondern dass es dann einfach so ist, dass die Verdauung dann auch nicht so gut läuft, wenn wir dauerhaft im Stress sind. Und das heißt, dann kann eben auch so ein durchlässiger Darm, ein sogenanntes Leaky Gut entstehen, Entzündungsprozesse, ein aktiviertes Immunsystem, das ja auch direkt hinter der Darmschleimhaut sitzt. Und dann können eben Nährstoffe beispielsweise auch nicht mehr so gut aufgenommen und dann verwertet werden. Und wenn ich dauerhaft in diesem On-Modus bin, dann verbrauche ich natürlich auch wahnsinnig viele Nährstoffe. Und deswegen sehe ich bei meinen Patienten super viele Nährstoffmängel. Also in meiner ganzheitlichen Sprechstunde, da habe ich noch keinen einzigen Patienten gehabt, der keine Nährstoffmängel hatte. Also die haben alle super viele rote Zahlen. Und ich kann auch mich davon nicht freimachen. Bevor ich das wusste, hatte ich auch Nährstoffmängel bei mir in der Familie, auch die Kinder und so weiter. Also da ist es nicht so, dass wenn wir uns nur gesund genug ernähren, dass wir dann alles haben. Das würde ich heute mit dem Wissen, was ich jetzt habe, auch aus meiner eigenen Erfahrung und nicht nur aus Studien, sagen, das stimmt nicht.
Und welche Nährstoffmängel haben wir dann? Also wo siehst du diese rote Linie, also bei deinen Patienten oder
Ja, also,
überwiegend?
überwiegend alle, die kein Omega-3 einnehmen, haben einen roten Omega-3-Wert. Und Omega-3-Fettsäuren sind einfach wahnsinnig wichtig. Und wir sprechen jetzt hier von diesen aquatischen, also die, die aus dem Meer kommen, aus Algenöl beispielsweise oder aus Fisch, die ja diese antientzündliche Wirkung haben und die auch wahnsinnig wichtig sind, um unsere Nervenzellen aufzubauen. Also alle Zellmembranen sind ja auch aus Fetten aufgebaut und wir brauchen da auch einen gewissen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, damit die wirklich flexibel sind, auch dass unsere roten Blutkörperchen wirklich gut durch die Gefäße durchkommen. Und wir brauchen es eben auch, um Entzündungen zu regulieren, die ja immer überall in unserem Körper jeden Tag entsteht und auch gut ist, aber wir brauchen halt das Gleichgewicht zwischen Entzündung und wieder Anti-Entzündung. Und wir nehmen heutzutage viel zu viele proentzündliche Omega-6-Fettsäuren beispielsweise auf und aber viel zu wenig Omega-3. Und da kommt es einfach zum Ungleichgewicht. So, das ist eine Sache und einfach super viele Mängel im Bereich der B-Vitamine sehe ich auch immer wieder. Von B6, Folsäure, B12, zum Beispiel ganz oft, aber auch die anderen, B1, B2. Und ich sehe das dann eben auch sekundär an dem erhöhten Homocysteinspiegel, den ich auch immer messe. Also wir brauchen, um unser Stoffwechselprodukt Homocystein, was ganz normal im Körper entsteht, abzubauen, brauchen wir mehrere B-Vitamine. Und wenn das eben doll erhöht ist im Blut, dann ist es eben auch nicht gut für unser Herz-Kreislauf-System, für Entzündungsprozesse, für unser Nervensystem. Und das sehe ich dann eben auch, dass der Homocysteinspiegel erhöht ist, ne? Weil das wäre so ein Wert, den ich manchmal einfach, auch wenn Menschen jetzt nicht so viel Geld haben, um da gleich die volle Palette zu machen, dann mache ich auch gerne einfach mal nur so ein Homocystein, um zu sehen, wo liegt der dann. Na, weil dann weiß ich schon, da gibt es vielleicht mehrere B-Vitaminmängel und da kann man auch erstmal mit einem gut sortierten Vitamin B-Komplex beispielsweise starten. Und dann natürlich Vitamin D. Vitamin D ist auch immer bei Menschen, ich habe noch nie einen Vitamin D-Spiegel gesehen, der gut war, ohne dass man substituiert hat. Also ich weiß nicht, was für Erfahrungen ihr gemacht habt, aber da sehe ich immer wieder Mängel und teilweise wirklich auch so unfassbar niedrige Werte. Und selbst auch bei Leuten, ich hatte mal eine Kindergärtnerin und die mussten mit den Kindern immer jeden Tag raus. Also dieses, ne, wenn man dann genügend draußen in der Sonne ist, dann hätte man keinen Vitamin D-Mangel. Also das kann ich da auf jeden Fall auch nicht bestätigen, dass das so ist. Und das wissen wir ja auch sowieso in unseren Breitengraden, dass das auch nicht hinhaut. Auch wenn wir uns den ganzen Tag mit Sonnencreme einschmieren, dann sind die Vitamin D-Spiegel einfach zu niedrig und wir wissen, dass wir Vitamin D nicht nur für den Knochenstoffwechsel brauchen, sondern eben auch für unser Nervensystem, für unsere mentale Gesundheit und für unser Immunsystem natürlich auch. Das ist ja auch super wichtig. Und deswegen kann ich es immer nicht lassen, auch in der Infektsprechstunde, wenn ich einfach nur kassenärztlich arbeite und ich dann auch auf Patienten treffe, die gar nicht meine sind. Ich muss immer noch mal reinscrollen, ist da ein Vitamin D-Wert gemacht? Weil dann erzählen die mir, wie oft die Infekte haben. Und dann denke ich immer, es wäre so einfach, wenigstens einmal Vitamin D zu nehmen, und die Leute, die wissen das einfach nicht. Auch heutzutage noch nicht. Und ja, also das wären auf jeden Fall schon mal so drei Hauptmängel, die ich habe. Aber ich habe auch noch, also viele andere, ne? Selen ist beispielsweise auch ein Mangel, den ich ganz oft habe. Also wir alle hier in meiner Familie hatten Selenmangel. Und Selen ist ja antioxidativ total wichtig für die Entgiftung, aber auch super wichtig, um unser aktives Schilddrüsenhormon zu bilden. Und wenn wir das nicht ausreichend haben, ne, die ganzen Hashimoto, Autoimmun-Schilddrüsen-Unterfunktionspatienten beispielsweise, die haben ja auch oft, dass sie dann L-Tyroxin, also das T4 als Tablette einnehmen. Aber keiner guckt danach, hat der Körper eigentlich alle Baustoffe, die er braucht, damit er aus dem T4, was wir eingenommen haben, dann auch das T3 bauen kann. Und dafür brauchen wir eben Selen unter anderem. Und das ist auch bei ganz vielen Menschen im Mangel. Und das hilft super, wenn man das einfach substituiert und dann auch aufbauen kann. Genauso wie Eisen, ne? Also Eisen ist auch ganz viel im Mangel, vor allem auch bei uns Frauen, wenn wir noch menstruieren, und viele Menschen haben tatsächlich auch aufgrund unseres Lebensstils auch Zyklusprobleme, und dann blutet man zu stark und zu oft, solche Dinge. Und viele Menschen ernähren sich ja heute auch auf eine andere Art und Weise, zum Beispiel vegan oder nur noch mit ganz wenig Fleisch, was auf der einen Seite ja auch gut ist und auf der anderen Seite eben dadurch auch oft mal Eisenmängel dann vonstatten gehen. Und das sehe ich einfach auch, dass das wahnsinnig viel bringt, wenn man das dann auffüllt. Also ich mache in meiner Praxis auch, wenn das dann mit dem oralen Eisen nicht geht, gebe ich durchaus auch Eiseninfusionen und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, dass die Menschen dann auch wirklich merken, dass sie wieder mehr Energie haben.
Ich habe jetzt eine Frage, weil ich hatte mir so ein paar Notizen gemacht hier und du hast mir ja geschrieben, klinische Hypnosetherapie. Wie spielt das denn jetzt in deinem Praxisalltag eine Rolle oder wie integrierst du das?
Ja, also das kann ich nicht in einer normalen Kassensprechstunde machen, ne? Also ich habe ja einerseits eine normale Kassensprechstunde, da kann das nicht stattfinden. Und dann habe ich diese ganzheitliche Sprechstunde, wo eben gesondert Patienten zu mir kommen, die einfach ganzheitlich auf ihre Gesundheit schauen wollen. Und wenn ich dann dieses lange Vorgespräch mit den Patienten hatte, dann ergibt sich eben auch oft, dass man dann darauf stößt, dass es psychoemotionale Themen gibt, die im Unterbewusstsein verankert sind, die auf die aktuelle Gesundheitssituation einen Einfluss haben. Und dann kann ich ja auf der Inhaltsebene im Außen wahnsinnig viel rumdoktern und sagen, ja, du musst jetzt irgendwie so und so oft Sport machen und du sollst dich jetzt aber gesund ernähren und sollst jetzt dies machen und sollst jetzt das machen. Wenn da drunter aber irgendwie so ein Glaubenssatz sitzt, einfach so dieser klassische beispielsweise, ich bin nicht gut genug, und man deswegen immer meint, man muss 60 Stunden die Woche arbeiten, weil man eigentlich in diesem Hamsterrad ist, um sich selbst noch zu beweisen, dass man ja doch gut genug ist und zu irgendwas taugt, dann schafft man das oft nicht rein auf der kognitiven Ebene zu sagen, jetzt mach mal weniger. Und dann schaffe ich das aber gut, wenn man dann mit Hypnose arbeitet und sozusagen die Wurzel zieht, wo dieses Leistungsdenken hergekommen ist, und man das dann wirklich auf tiefer emotionaler Ebene versteht. Und da habe ich wirklich manchmal, also erstmal, man kann mit keinem Verfahren jedem Menschen helfen. Es gibt auch Menschen, die können sich auf Hypnose nicht einlassen. Aber wenn man wirklich gute Bedingungen hat, dann ist es sogar manchmal möglich, wirklich Dinge, wo Menschen sagen, sie sind schon ewig in kognitiver Verhaltenstherapie gewesen, mit Hypnose beispielsweise relativ schnell zu lösen. Das habe ich jetzt echt schon oft erlebt. Und dann ist das wie so ein Heilungskatalysator. Du kannst nicht gleich den ganzen schweren Rucksack mit allen Steinen abnehmen, aber du kannst vielleicht einen richtig großen Stein aus dem Rucksack rausnehmen, und das macht wieder Energie für Heilung frei. Oder für Genesung, ne? Also ich kann ja nie eine Heilung versprechen, aber auf jeden Fall immer, dass viele Dinge viel besser werden können.
Kurze Frage von mir. Gibt es Erklärungsansätze dafür, wie die Hypnose genau wirkt? Ja, wir sind ja beim Nervensystem, also wie wirkt die Hypnose auf das Nervensystem und dann logischerweise auch auf alle anderen Systeme, auf das Hormonsystem, auf das Immunsystem. Auch da haben wir natürlich ganz enge Verbindungen. Aber bleiben wir mal bei dem Nervensystem. Kann man das irgendwie erklären? Also jemanden, der ja, sich auf eine Hypnose einlässt, was kann da im Endeffekt bei herauskommen?
Also letztlich ist es ja so, dass du kommst ja in einen Trance-Zustand, wo du in so eine Art erstmal Tiefenentspannung gerätst. durch das, was ich dann zu dir sage und auch mit dir mache. Ich berühre die Patienten auch und bringe sie dann durch so unterschiedliche Sequenzen immer tiefer in eine Entspannung. Und in dieser Entspannung verändern sich ja ähnlich wie bei der Meditation ja auch die Gehirnwellen. Und dann hat man einfach besseren Zugriff in diesem Zustand auf das Unterbewusstsein der Patienten. Und oft kommen eben, wenn man einfach ganz normal im Wachzustand miteinander spricht, kommen die Antworten ja rein aus dem denkenden, kognitiven Gehirn, aber sie kommen nicht so aus der Tiefe, aus dem Unterbewusstsein. Und das kann man eben dort erreichen. Einerseits einfach eine Entspannung, die dann ja schon macht, dass man einfach besser regenerieren kann. Und auf der anderen Seite aber, dass man wirklich auf das Unterbewusstsein, wo Dinge verankert sind, zugreifen kann und diese dann in dieser Sitzung verändern kann, dass Erkenntnisse kommen. Und ich mache ja die sogenannte Regressionshypnose, wo man wirklich in einem Prozess zurückgeht in Ursprungssituationen, wo etwas zum ersten Mal entstanden ist. Und auf diese Situationen hätten die Menschen rein kognitiv nie Zugriff gehabt. Das sind manchmal auch Dinge, die erinnern die Leute gar nicht oder sie hätten das niemals mit dem Problem in Verbindung gebracht. Und dann ist es aber doch das Ursprungsereignis gewesen, wo die Menschen das allererste Mal sich so gefühlt haben, wie sie sich gefühlt haben, wo eine Angst zum ersten Mal aufgetreten ist. Und wenn man die dann dort lösen kann, weil das, was die Menschen dann damals daraus geschlussfolgert haben, heute immer noch als ein Teil von einem wirkt, dann kann die Angst plötzlich verschwinden oder weniger werden. So wie das beispielsweise hatte ich mal einen Fall, da habe ich wirklich auch nur eine Stunde haben wir nur gearbeitet. Da hatte jemand Flugangst. Und dann haben wir daran gearbeitet und es war wirklich am Ende etwas, eine relativ banale Situation, wo das Ursprungsereignis drin lag, dass jemand als Handwerker in so einer Abseite arbeiten musste, die ganz eng war und die ihm eigentlich nicht behagt hat zu dem Zeitpunkt, als er noch so Anfang 20 war. Und am nächsten Tag konnte der ins Flugzeug gehen, der brauchte seine Tabor nicht mehr, der ist auch nicht amok gelaufen, als dann am Ende die Türen nicht sofort aufgingen und alle schon aufgestanden waren und so eng in den Gängen standen. Und seine Frau konnte es gar nicht glauben, die sagte dann so, hä, wie geht denn das jetzt, wie kann das sein? Und der hat mir dann völlig euphorisch eine E-Mail geschrieben. Also solche Sachen gibt es eben auch, dass es dann wirklich auch relativ schnell zu lösen ist, weil das Ursprungsereignis sich aufgelöst hat.
Das kann ich sogar nachvollziehen, diesen konkreten Fall, weil ich selber auch Flugangst latent habe. Und das hatte mit einem Ereignis zu tun. Die Flugangst kam aber erst 10 Jahre später. Ich habe zum Beispiel einen Fastabsturz erlebt, ja, wo eine Turbine ausgefallen ist.
Oh, okay.
Was wirklich damals dramatisch war. Also ich war so Mitte 20. Und ich habe mir damals in der Situation wenig dabei gedacht. Ich weiß nur noch, dass so 300 Leute ihre Kotztüten irgendwie vorm Gesicht
Oh Gott,
hatten.
ja.
Und nach 20 Minuten der Pilot sich meldete. Sie haben ja gemerkt, dass wir jetzt ein bisschen runtergeflattert sind. Ich hab die Maschine stabilisiert. Wir sind jetzt auf 5000 Meter angekommen und jetzt fliegen wir mit einer Turbine zum nächsten Flughafen. Ich fand das damals witzig, irgendwie. Wahrscheinlich die Jugend, ne? Und dann so mit Ende 30 habe ich dann auf einmal so eine latente Flugangst entwickelt. Also es kam viel, viel später. Ich habe das damals bewältigt, dadurch, dass ich immer wieder geflogen bin. Also durch Konfrontation, habe versucht, mir das bewusst zu machen, dass das alles unbegründet ist. Und ich habe zufällig auch einen Piloten bei mir in der Tennismannschaft, der hatte mir dann die Empfehlung gegeben, mich selber mal in Frankfurt da gibt es so einen Simulator, mich selber mal in so eine Maschine reinzusetzen. Ich habe das nie gemacht, aber ich glaube, das wird mir helfen.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja, Wahnsinn.
Total spannend. Jessica, wir haben jetzt ja so viel über Regulation gesprochen, auch Hypnose. Ganz am Anfang hatten wir über Übungen gesprochen, auch so Atemübungen. Gibt es denn jetzt für dich oder was sind denn für dich so zwei, drei oder ein, zwei Übungen, die wir vielleicht auch jetzt so unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben können, die jeder vielleicht auch selber machen kann. Also wenn er sich jetzt gestresst fühlt, wenn er sagt, ich bin ein bisschen aufgeregt oder mein Nervensystem, irgendwas ist da, kann ich da selber was tun?
Also das, was ich mache, ist, dass es einfach ein Teil von meinem Alltag geworden ist. Zum Beispiel, wenn ich zwischen zwei Patienten dann mache ich nicht sofort weiter, so zack, 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 weil da ist es ja auch immer, es sind ja Gespräche, wo einem auch schwierige Dinge erzählt werden. Es geht ja hauptsächlich um, oft weinen Menschen auch, viele Emotionen, Krankheiten und so weiter. Und dass ich beispielsweise nach jeder Sitzung dann einmal ganz kurz, und es kann einfach nur eine Minute sein oder eine halbe Minute, sitze ich einfach kurz da, spüre die Füße unter mir auf dem Boden, ich spüre mein Gesäß auf der Sitzunterfläche, mein Rücken, wie er an der Rückenlehne lehnt, nimm einmal meinen Herzschlag wahr und die Spannung meiner Muskulatur, also wie so ein kleiner Scan, den ich mache, und nimm einfach kurz wahr, wie es mir geht. Und dann, wenn ein Gespräch beispielsweise schwierig war und ich wahrnehme, ich bin angespannt, dann sage ich mir einfach, ich will das jetzt gar nicht weghaben, sondern dann ist mein innerer Satz zu mir, ja, so ist das gerade. Das Gespräch war jetzt gerade für mich schwierig. Und mit diesem Anerkennen dessen und der Körperwahrnehmung, die dazu da ist, und der Atmung, der ich dann auch noch mal kurz Raum gebe, so einfach tiefe Atemzüge zu nehmen, meine Atmung von der flachen Stressatmung sozusagen wieder in eine tiefe Atmung zu bringen, wo ich tief durch die Nase einatme und auch langsam wieder aus, bringe ich mich wieder in eine Ruhe mit dieser inneren Akzeptanz auf der Situation. Und dann kann ich den Patienten den nächsten reinholen, ohne dass ich dem den Rucksack des vorherigen Patienten aufschnalle. So, das ist wirklich so für mich die gelebte Nerven, ja, Systemnährung, die ich eigentlich immer für mich mache und die ich gar nicht mehr bewusst mache, weil sie einfach mittlerweile wie so ein Teil von mir geworden ist, dass das einfach automatisiert so stattfindet. Und ich nutze es für mich aber auch, dass ich, wenn wirklich mal etwas schwierig ist, dass ich zum Beispiel auch einfach so ein bisschen meine Haut so knete, beispielsweise. Wie so mit so einem leichten Druck. Oder man kann natürlich auch so ein bisschen klopfen. Was ich auch gerne mal nutze, was ich mittlerweile einfach nicht mehr so für mich brauche, aber wo es eine Zeit gab, wo ich das gemacht habe, ist die Emotional Freedom Technik, wo man ja so an bestimmte Punkte an der Hand, Außenkante, über dem Augen, über der Augenbraue, unter dem Auge, über dem Mund, unter dem Mund und auch am Schlüsselbein klopft und dann unter der Achsel. Das kann ich natürlich jetzt, weil ihr mich auch nicht seht, nicht vormachen. Aber Emotional Freedom Technik, das kann jeder ja mal googeln beispielsweise. Da gibt es viele Videos auch dazu. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe das oft auch auf Spaziergängen gemacht, dass wenn ich dann irgendwie ein Thema hatte, wo Gefühle aufgekommen sind, dass ich dann einfach durch das Gehen, weil man dann ja auch sozusagen mit dem Nervensystem letztlich arbeitet, weil man im Fight and Flight ist. Fight and Flight bedeutet ja, der Körper möchte eigentlich rein biologisch auch in Bewegung kommen. Und deswegen geht das für viele Menschen auch nicht, dass sie in dem Moment dann eigentlich meditieren, wie das oft gesagt wird, weil sich das eigentlich unangenehm anfühlt. Und dann hilft wirklich so ein sanfter Spaziergang beispielsweise, wo man einfach dieses EFT-Klopfen nutzt, um sich dann beispielsweise zu sagen, ja, ich bin gerade wütend. So ist das gerade, ich bin so wahnsinnig wütend und diese Wut ist schon so lange da. Das hat dann auch wieder viel mit dem Annehmen und Akzeptieren, der Gefühle zu tun. Das sind die Dinge, die mir auf jeden Fall sehr geholfen haben. Und heute nutze ich einfach tatsächlich auch viel die Selbsthypnose, die man sich auch leicht verankern lassen kann. Das ist gar nicht so schwer. Und kann eben dadurch relativ schnell in so einen State kommen, wo ich einfach tiefenentspannt bin und so in Regeneration gerate. Und ja, das kann ich natürlich jetzt hier nicht im Podcast machen, aber da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, sich das auch selbst anzueignen. Genau.
Ja, super, vielen Dank. Jens,
Ja,
du
ich habe noch ein
willst noch
wichtiges
was?
Thema, was ich gerne noch besprechen würde. Und
Ja,
zwar,
ich auch.
ja, du hast auch noch ganz viel auf der Liste. Wir müssen, glaube ich, zwei Teile draus machen. Ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, dass wir ja heute in einer Medienwelt leben, wo alles katastrophisiert wird. Also ich erinnere, wir hatten jetzt Schnee in Norddeutschland. Ich bin ja auch ein
Ja.
Norddeutscher. Und du hast es wahrscheinlich in Norddeutschland auch erlebt, ja?
Ich habe deinen Post gesehen, ich habe mich totgelacht über diese leeren Einkaufsläden. Ja.
Ja, ich finde das wirklich unglaublich, ja. Also man macht den Fernseher an und überall ist irgendwo NTV, es steht jemand irgendwo am Deich und katastrophisiert, ja. Und das ist ja auch das, was wir gerade hatten, das Thema unbewusste Aufnahme. Und klar, die Medienwelt lebt natürlich davon, dass sie sich alle überschlagen. Wenn wir jetzt in den Sport gehen, es ist immer Drama, Wenn wir in das Wetter gehen, das Wetter ist immer schlecht, immer Drama, immer zu heiß, zu kalt, dann fällt Schnee. Und natürlich haben wir 10 Jahre keinen Schnee in Norddeutschland gehabt. Aber ich habe den Fernseher mal bewusst ausgelassen und habe einfach mal den Schnee Schnee sein lassen und habe
Ja.
viel rausgeguckt, bin viel spazieren gegangen und auch laufen gewesen im Schnee. Und ich fand das fantastisch.
Ich
Also,
auch.
ja, auch wenn die Kinder
Ja.
vielleicht mal 2 Tage nicht zur Schule mussten, das hat denen, glaube ich, auch nicht geschadet. Aber die Medien machen ja was mit uns. Und wir haben jetzt gerade
Ja.
die Diskussion, ob wir bei Kindern, ja, 14, 16 Jahre, ob wir da den Medienkonsum einschränken, auch vom Gesetzgeber her. Australien hat das ja jetzt gemacht. Ist die Frage, ne? Da gibt es Pro und Contra, ob das jetzt so eine kluge Idee ist. Aber dadurch, dass wir eben nicht, du hast ganz am Anfang angesprochen, das Telefon mit dem langen Kabel. Ich kann mich auch noch gut erinnern, da hat man vielleicht einmal am Tag telefoniert.
Ja.
Ansonsten fanden die Gespräche auf dem Schulhof statt. Heute ist man in 25 WhatsApp-Gruppen, Signalgruppen, was auch immer. Und ständig hat man das Gefühl, man muss irgendwie antworten, man muss darauf reagieren und man ist nicht mehr bei sich selber. Man ist immer nur noch
Ja.
beim Außen. Und ich habe jetzt keine Kinder, aber du hast Kinder. Du kannst das ja
Ja.
wahrscheinlich besser beurteilen und
Ganz
hast
aktuell.
vermutlich auch viele Kinder in der Praxis. Vielleicht, dass wir auf dieses Thema nochmal eingehen, dieses Überkatastrophisieren, dieses Drama, was überall an jeder Ecke wahrnehmbar ist und dass wir dadurch natürlich auch unbewusst das Gefühl bekommen, alles ist schlecht, alles läuft schlecht, alles ist negativ, dieses Verfallen in Negativismus, wo ja die positive Psychologie sozusagen der Gegenpart des Ganzen ist. Vielleicht gehen wir da mal drauf ein.
Also letztlich ist es ja so, und das hat mein Ausbilder in klinischer Hypnose auch immer gesagt, dass Angst natürlich einfach ein großer Treiber ist. Und desto mehr ich Angst schüre, zum Beispiel in der Öffentlichkeit, auch über die Medien, desto mehr wird mir das geglaubt werden, was ich da sage. Also Angst erschafft sozusagen, desto mehr ich Angst habe, desto mehr wird derjenige, der etwas zu mir sagt, von oben, sozusagen zu meiner Identität und seine oder ihre Worte werden zu meiner Erfahrung. Und deswegen funktioniert das natürlich auch so wahnsinnig gut mit der Angstmache, die wir da machen. Und ich fand, es war in der Corona-Pandemie ja auch schon sehr deutlich. Und auch jetzt, wir fokussieren natürlich auch immer nur auf den negativen Teil. Es wird ja uns auch nicht die ganze Wahrheit unserer Welt erzählt. Es passieren ja auch jeden Tag viele gute Dinge. Aber wenn man den Fernseher einschaltet, hat man ja eigentlich das Gefühl, die Welt ist schon untergegangen. So in dem Sinne. Und ich finde das auch schwierig für die Kinder. Ich versuche tatsächlich mit meinen Kindern, sie noch natürlich nicht fernzuhalten von dem, was in unserer Welt passiert. Wir sprechen hier schon, auch mein Mann ist sehr Politik interessiert, auch über das Weltgeschehen. Und ich versuche aber trotzdem, dass sie nicht jeden Tag sich mehrfach da die Nachrichten irgendwie reinziehen müssen. Das nächste Problem ist aber ja in unserer Generation, dass die Kinder auch immer früher ein Handy bekommen. Und das ist auch bei uns zu Hause gerade ein sehr aktuelles Thema, weil unser Kind sozusagen eins der letzten ist dann, was jetzt noch kein Handy hat in der 5. Klasse. Und das natürlich auch dann, was ich auch super gut verstehen kann, die Kinder, die wollen das natürlich dann auch einfach so unbedingt. Und man hat dann einfach auch schon mit viel Widerstand zu tun. Und ich versuch das immer zu lösen, wirklich mit Verständnis und mit Gesprächen, auch indem ich sage, ich kann dich so gut verstehen, weil ich bin mir ganz sicher, dass wenn ich in deinem Alter wäre, und ich würde heute leben in dieser Zeit, wo es schon Handys gibt. Ich würde genauso das unbedingt wollen, genauso wie du. Und dass ich das halt nicht mache, um sie zu ärgern, sondern weil ich halt weiß, weil ich mich da auch viel mit beschäftigt habe, dass das einfach nicht gut ist für das Kindergehirn, das noch nicht entwickelt ist und dass ich eigentlich was Gutes für sie will. Und es gab auch schon mehrere schlechte Beispiele in der Klasse, wo dann auch über WhatsApp-Gruppen doofe Sachen gesagt worden sind. Und das erkläre ich denen dann schon auch immer. Oder auch mal an Beispielen, wo in der Welt auch wirklich gezeigt wurde, man hat eine doofe Sache gemacht und das ist über die ganze Welt gegangen, wo man ja gedacht hätte, Wow, also wie schnell das heutzutage ein Ausmaß annehmen kann, dass du irgendwie wirklich auch vielleicht dich fehlverhältst. Das steht ja auf dem anderen Blatt, aber dann weiß auf einmal die gesamte Welt davon und einer postet das und der nächste postet das und dann wieder einer. Das ist ja auch ein wahnsinniger Druck, unter dem wir lasten. Und es fängt in der Schule halt eben an, dass man sich nicht mehr traut, auf Toilette zu gehen, weil es könnte ja jemand ein Handy dabei haben und von oben drüber ein Foto machen. So, ne, dass da zeigt sich ja schon, wie sehr man sich in seinen Bereichen nicht mehr wirklich sicher fühlen kann, sondern immer auf der Hut sein muss. Und dann sind wir wieder beim Thema Nervensystem und in WhatsApp-Gruppen und so weiter. Du weißt ja auch oft in dem Alter dann nicht, wer 5 Tage später noch deine Freundin ist. Das wechselt in dem Alter, wo man ja, ne, wo das denkende Gehirn, unser präfrontaler Kortex ja noch nicht optimal ausgebildet ist. Das ist ja erst mit 25. Da benehmen sich ja auch nicht immer alle Menschen dann irgendwie gleich vernünftig und wir sind da eben manchmal auch noch Mobbing und so weiter ausgesetzt. Und das kann natürlich durch die ganzen Medien auch einfach noch mehr aufgebauscht werden, weil es noch viel mehr Raum gibt, nicht nur den realen Raum im Klassenraum, sondern dann eben auch noch in den ganzen Gruppen und sozialen Medien. Und dann reicht eben ein verkehrtes Bild und es wird an 20 Leute verschickt. Und das ist dann eben auch ein großes Thema. Und ich glaube, das können wir nur lösen, indem wir nicht nur verbieten und in Widerstand gehen und darüber meckern, sondern auch mit den jungen Menschen in ein verständnisvolles Gespräch gehen, wo wir zeigen, ich verstehe dich, und ich will dir eigentlich nichts Böses und ich nehme es dir auch nicht weg, aber ich möchte gucken, dass wir dann versuchen, irgendwie einen gesunden Umgang damit zu finden. Und in unserem Haushalt persönlich ist es jetzt so, dass wir mit unserer Tochter vereinbart haben, okay, fürs nächste Schuljahr, da lassen wir uns dann darauf ein, aber nur unter sehr engen Rahmen sozusagen. Also es wird nicht den ganzen Tag zugänglich sein. Es soll letztlich dazu dienen, dass du dich nicht, dass wir dir schaden, indem du dann komplett ausgeschlossen bist, weil alle anderen das jetzt haben und du nicht. Aber es muss irgendwie auf eine gesunde Art und Weise sein, dass so, dass wir, dass beide Seiten ein Stückchen weit damit zufrieden sein können. So lösen wir das.
Interessant. Und ich habe zum Abschluss, das passt, glaube ich, noch ganz gut dazu, jetzt zu diesem Thema. Wir hatten am Anfang, ich glaube, in der Vorbesprechung, einer kleinen Vorbesprechung auch gesagt, dass wir ja heute in unserer heutigen Zeit ja immer mehr, also du hast von Licht gesprochen, dass wir auch nicht mehr in natürlichen Lichtverhältnissen leben. Morgens geht die Sonne auf, abends geht sie halt unter, dann gehen wir halt eher rein. Wir sind heute ständig beschallt, auch durch das Handy, du hast es jetzt gerade auch angesprochen. Wie wichtig ist denn für unser Nervensystem in dem Zusammenhang unser Schlaf?
Sehr, sehr wichtig. Also aus meiner Sicht, Schlaf sollte per se gar nicht verhandelbar sein. Und manchmal nehmen wir den aber nicht wichtig genug. So dass wir wissen ja schon auch, dass diese Schlafhygiene quasi, das fängt im Grunde ja morgens an. Also wie ich schon meinen Tag lebe, hat auch ganz viel damit zu tun, wie ich abends schlafen kann. Also schon, wie ich morgens aufstehe, wie gestresst ich da schon in den Tag starte, was ich da esse. Ne? Also wenn ich den ganzen Tag nur Laugenstange mit Marmelade esse und mein Blutzucker quasi steigt und fällt und steigt und fällt und dann brauche ich wieder einen Snack und dann steigt und fällt er wieder. Das macht ja auch den ganzen Tag auch etwas mit unserem Stresssystem. Ne? Also Stress ist ja nicht nur psychoemotionaler Stress von außen, sondern auch was in unserem Körper vor sich geht, nämlich wenig Schlaf haben, müde sein, keine Regeneration haben, ist auch ein permanenter, latenter Stressfaktor für den Körper, was wiederum auf andere Hormonsysteme dann einwirkt, im Sinne von, dass unser Insulin, was ja das Hormon ist, was den Zucker in unsere Körperzellen bringen soll, dann auch dafür sorgt, dass Insulin nicht mehr so gut wirken kann an unseren Zellen. Also schlechter Schlaf macht eine schlechtere Insulinsensitivität. Und so hängt ja das eine eben ganzheitlich mit dem anderen zusammen. Und im Schlaf ist es einfach so, dass alles, was wir erlebt haben im Tag, verarbeitet wird und quasi im Gehirn, dann auch gerade im Hippocampus, das ist ja so ein Bereich, der auch für unser Gedächtnis, für unsere Gedächtnisbildung besonders wichtig ist und auch für unser Erinnerungsvermögen. Dieses ganze Wissen, was wir uns tagsüber angeeignet haben, das wird dann nachts sozusagen hochgeladen, sodass wir uns auch langfristig daran erinnern können. Dann wird dort wieder Platz, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, aber auch für neue Erinnerungen. Und dieser Hippocampus, der einfach ein ganz wichtiger Teil ist für unsere mentale Gesundheit, der hat eben auch Nervenzellen, die sich zeitlebens neu bilden können. Das ist ein Unterschied zu vielen anderen Hirnregionen. Und diese sogenannte hippokampale Neurogenese, also dass neue Zellen dort entstehen können, das braucht auch Schlaf. Und wenn wir keinen Schlaf haben und wenn wir durch diesen ganzen Stress dann chronisch stille Entzündung, also Neuroinflammation auch im Gehirn haben, dann wird dieser ganze Prozess eben gedämpft. Und das sehen wir dann eben auch daran, dass der Hippocampus bei vielen gestressten Menschen dann eben auch im MRT tatsächlich kleiner werden kann. Und das ist dann einfach, wenn wir das immer weiter diese Kapazität verlieren bis ins hohe Alter, dann ist das einfach schlecht für die mentale Gesundheit und für die Gedächtnisbildung, Demenz und so weiter. Und deshalb brauchen wir diesen Schlaf auf gesamter Ebene, um alle Prozesse im Körper zur Ruhe kommen lassen zu können, damit wir uns erholen können. Und ohne dem geht es tatsächlich einfach nicht. Und deshalb sollte jeder Mensch wirklich das als so mit Number One, würde ich sagen, favorisieren, wirklich zu schauen, schlafe ich genug. Und oft erlebe ich, dass die Leute das irgendwie wissen, was nicht gut ist. Und trotzdem sind sie dann aber irgendwie nicht bereit, nicht bis 23 Uhr noch irgendwie einen aufwühlenden Krimi zu gucken. Oder ja, das ist tatsächlich so, dass das manchmal dann doch Widerstand in den Menschen auslöst und dass dann immer erst irgendwie eine Erkrankung auftreten muss, bis man dann doch auch bereit ist, in diesem Bereich was zu verändern.
Ja, ich habe noch einen zum Abschluss noch eine Frage oder ein Thema, was du auch in deinem Buch thematisiert hast, glaube ich, ganz zum Schluss kommt das. Wir waren ja vorhin so bei diesen Negativschlagzeilen, Bedrohungsszenarien. Unser Gehirn ist ja gemacht für Bedrohung, ja? Bedrohung schnell wahrzunehmen, um dann über Flight, Fight, hast du gerade gesagt, um dann sozusagen aus diesem Bedrohungsszenario herauszukommen. Das ist ja was Evolutionsbiologisches in uns einprogrammiert. Und das macht ja auf kurze Sicht auch Sinn. Nur wenn diese Bedrohungen sozusagen jeden Tag und 24 Stunden um uns herum sind, dann wird es ja irgendwann zum Problem. Dann sind wir wieder beim Nervensystem. Und du hast am Schluss deines Buches von einer Dankbarkeitspraxis gesprochen. Also das Leben sozusagen, was man führt. Wir sind ja, wie gesagt, umzingelt, auch unbewusst eben von diesen ganzen Bedrohungen. Aber vielleicht den Fokus mehr auf die Dinge zu legen, die gut laufen, wo man Freude hat, wo man Spaß hat, wo man nicht immer nur ans Geld verdienen denkt oder na, so. Ich war zum Beispiel gestern Mittag, war ich Tennis spielen. Ja, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Warum? Ja, weil ich sowieso gerne gegen den Ball haue und das darf ich dann auch noch mittags tun, während andere im Büro sitzen. Das war eine, ja, es war einfach ein guter Tag dann insgesamt für mich, wo ich meinen Fokus dann auf die Dinge legen konnte, die mir persönlich Spaß machen. Das sind bei anderen Menschen dann natürlich andere Dinge. Man geht spazieren oder man liest ein gutes
Pferdestall ist
Buch.
bei mir.
Ja.
Ja.
Und aber ich fand diesen Begriff so toll in deinem Buch, die Dankbarkeitspraxis. Vielleicht ist das so zum Abschluss für alle Hörer und Hörerinnen nochmal so ein Thema. Wie kann man denn so seine Dankbarkeitspraxis für sich selber aufbauen?
Ja, also was ich im Buch auch gezeigt habe, ist, dass ich gerne abends mit meiner Tochter auch im Bett sozusagen, dass wir noch mal wir sprechen erstmal am Abendbrotstisch immer darüber, dass ich sage halt immer, was war heute schön an eurem Tag? Das wissen alle schon, dass Mama das immer fragt. Und mittlerweile, sie rollen dann auch manchmal die Augen, wenn ein Spielbesuch da ist und die kennen das dann nicht und dann finden sie es auch kurz peinlich, dass ich das jetzt anspreche. Aber eigentlich machen das dann immer alle ganz gut mit. Und dass man einfach nochmal kurz so Gewicht darauf legt, dadurch, dass man abends zusammensitzt und darüber spricht, was dann heute eigentlich schön war und wo man vielleicht einfach einen tollen Moment mit jemandem hatte. Und dadurch, was ich dann zum Beispiel auch sage, kriegen die Kinder ja auch mit, das können auch so kleine Momente sein wie, oh, dass mich einfach da die Kassiererin an der Kasse angelächelt hat oder dass sie mir was Nettes gesagt hat oder ich sage dann auch etwas, was wir gemeinsam erlebt hatten, wir Kinder, dass ich mich einfach heute wahnsinnig gefreut habe, sie früher abholen zu können oder irgendwie sowas. Und mittlerweile ist das wirklich so, einfach weil meine Kinder das ja schon so lange so mitbekommen, dass wir auch auf diese positiven, schönen Dinge und diese Dankbarkeit schauen, dass das dann quasi nur so sprudelt. Mein Sohn, der nimmt dann immer richtig wie so in der Schule den Finger in die Luft, ich möchte was sagen. Und dann kommen da so blub, tausend Dinge, wofür er dann doch irgendwie dankbar war. Und eigentlich war er mit dem Grundgedanken in den Tag gestartet, heute ist ein wahnsinnig doofer Tag, weil er hat diese Fächer und das und. Und dann sage ich eben auch manchmal gerne, Mal schauen, vielleicht überraschst du dich ja selbst, dass der Tag überraschenderweise doch noch ganz gut wird. So, und ja, so ist es dann tatsächlich auch meistens, dass es dann doch nicht so schlimm war, wie sich das vorgestellt haben, weil wir den Fokus wieder auf das nehmen, auch wenn das, was schwierig war, da sein darf, weil ich sage dann schon auch immer, und gab es irgendwas, was heute schwierig für euch war, weil das darf dann eben auch wieder seinen Platz haben. Aber wir schauen auch so, ja, eben. Das, was die Flecken auf der Tischdecke, die dürfen da sein, aber wir schauen uns gezielt eben auch die Blümchen an. Und das hilft total.
Das ist eine ganz tolle Übung, finde ich. Man muss es ein bisschen üben,
Ja.
weil, wie du gerade gesagt hast, man nimmt manchmal ja gar nicht wahr, dass die Verkäuferin an der Kasse im Supermarkt nett zu einem war, sondern man geht halt
Ja.
einfach nur vorbei. Aber wenn man
Ja.
mal den Fokus auf diese Dinge legt, dann fallen einem ganz, ganz viele Sachen dann. Mit ein bisschen Übung geht, wie du sagst, dein Sohn zeigt auf, der
Ja.
sprudelt dann raus. Am
Ja.
Anfang hat man Schwierigkeiten, so ein, zwei, drei Dinge zu finden.
Ja.
Aber wenn man das öfter macht, dann klappt das auch gut. Ich habe so ein Dankbarkeitstagebuch, wo ich abends das immer durchgehe. Am Anfang fällt es einem total schwer, so zwei, drei Punkte zu finden. Und mittlerweile ist das einfach so, da schreibe ich eine ganze Seite runter, ne? So.
Ja, genau.
Das ist
Ja.
gut.
Total.
Ja, sehr schön. Jessica, vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Wir könnten wahrscheinlich hier noch stundenlang weiter sprechen und uns
Ja.
über die Themen austauschen. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Sehr
Jens,
gerne.
auch dir vielen Dank. Und alle Informationen natürlich auch zu deinem neuen Buch und so, das werden wir bei uns in den Shownotes verlinken. Also jeder, der mag und noch ein gutes Geschenk braucht und für den Jahresauftakt oder für den Start ins Jahr gerne das Buch kaufen. Das ist ein ganz tolles Buch. Und an euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wieder vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut, bis zum nächsten Montag. Macht's gut, tschüss. Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.